Für mich ist das ein ganz tolles Erlebnis, hier dieses Jubiläum mit Ihnen zu erleben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das irgendwo noch in Deutschland möglich wäre, solch eine Konferenz, wo die Jesusleute sich treffen, aus all den verschiedenen Gruppen und Kreisen und miteinander innehalten und zurückdenken, 100 Jahre, was das war. Begonnen, als noch der Kaiser war und Württemberg im Königreich und dann Hungersnot nach dem Ersten Weltkrieg und Revolution und Verführung, Ideologie des Nazireiches tief hineingedrungen in die Christenheit, die alles verwirrt hat und dann schrecklicher Krieg, Zerstörung, Feuersturm über Heilbronn. Und viele von Ihnen haben das alles hautnah miterlebt. Und das war das Wunderbarste, Sie haben erlebt, wie Jesus mitgeht. Und wenn Sie jetzt anfangen würden zu erzählen, was Sie erlebt haben, in schrecklichen Nöten Ihres Lebens, in Verzweiflung und Krankheitsnot, an offenen Gräbern und in wirtschaftlichen Katastrophen, das würde ein Berichten geben. Das ist so wunderbar, wenn wir das mit unseren Worten erzählen können, was wir mit Jesus erlebt haben. In der Bibel steht die Geschichte von Christenleuten, die haben sich gar nicht so lang vorher bekehrt zu Jesus, kamen aus dem Heidentum oder aus dem Judentum und wurden Christen. Und jetzt stellen wir uns ja immer vor, wenn einer Christ wird, dann lösen sich alle Probleme. Es gibt ja viele, die behaupten, wenn du Christ bist, hast du keine Geldsorgen mehr, dann brauchst du keine Angst mehr haben, dann wirst du nie mehr krank, alles gelöst. Wissen Sie, was da passiert ist? Die wurden um ihres Glaubens willen vertrieben, ausgestoßen. Die mussten rennen um ihr Leben und konnten nichts mitnehmen. Ihnen wurde alles weggenommen. Sie Leute, an die der Hebräerbrief sich wendet, da steht drin, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich würde Tag und Nacht davon reden, meine Bibliothek ist verbrannt und das haben sie mir weggenommen, diese Hunde. Nein, alles ertragen, weil ihnen eines wichtig war, dass Jesus mit ihnen geht. Und ich will ein paar Verse aus dem 13. Kapitel, das letzte Kapitel des Hebräerbriefs lesen. Das sind einfach so ein paar Mahnungen des Apostels an diese Christenleute. Im Blick auf den Weg, den sie gehen. Es fängt an mit dem Festbleiben. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden, bei allen und das Ehebett unbefleckt, denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Nicht bloß ein Problem bei uns im 21. Jahrhundert, sondern war vor 2000 Jahren genauso eine Not. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist, denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Jesus Christus gestern und heute und dasselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Jetzt ist bei uns die Situation ja total anders als damals bei diesen Hebräern. Bei diesen hebräischen Christen. Wir leben in einer Zeit eines unglaublichen Wohlstandes. Wenn ihre Urgroßeltern das geahnt hätten, was bei uns selbstverständlich ist, die wären verrückt geworden. Das hätten sie sich gar nicht vorstellen können. Es wird ja auch nie mehr eine Generation geben, auch der Jungen unter uns, die solche Renten bezieht, wie die heutige Rentnergeneration. Wollen wir ganz offen sein. Wir leben mit einem unwahrscheinlich hohen Niveau. Und es gibt auf der ganzen Welt kein Volk, das solch eine soziale Absicherung hat wie wir. Nordamerikaner und USA würden sich die Finger lecken nach so einem Sozialsystem, wo alle Fälle abgesichert sind, egal ob einer reich oder arm ist. Ist doch eigentlich für alles gesorgt, wir können doch ganz fröhlich und getrost in die Zukunft blicken. Aber wenn man genau hinhört, sind die Leute um uns her alle in einer großen Angst. Und man spürt irgendwo, das bricht doch alles zusammen. Mir tun die Politiker leid, dass wir sie anklagen, als ob die schuld sind. Nein, wir wollen alle zu viel und das geht irgendwo nicht mehr. Wir spüren, das lässt sich alles nicht mehr zu finanzieren. Das geht ja nicht mehr. Wie soll die Wirtschaft laufen? Und wenn wir einkaufen wie die Verrückten, aber wir kriegen doch dadurch nicht die Wirtschaft wieder in Schwung. Es kann doch nicht wahr sein, wenn wir noch mehr Auto kaufen, wo sollen wir die wieder hinstellen, wo man in Heilbronn sowieso nirgendwo parken kann. Und was soll das alles? Und lösen sich die großen Spannungen zwischen den Weltvölkern? Dann vor ein paar Monaten Besuch von einem Israeli, der war lange bei der Geheimpolizei, ein toller Mann, so ein Guerilla-Typ, da so ein großer Typ. Und dann sagt er uns, wartet nur mal, bis bei euch der erste terroristische Anschlag erfolgt. Es gibt kein Volk der Welt, das eine Lösung hat, wie man Terrorismus überwinden kann. Furchtbar, wir leben nun seit vielen Jahren damit. Und so kann man jetzt nacheinander die ganzen Dinge aufzählen, was kommen soll. In dieser Weltgeschichte, Jesus hat ja ganz offen darüber geredet, über die Inflationen, die kommen, die Geldentwertung, die Wirtschaftskrisen, Hunger und teure Zeit und Kriege und Kriegsgeschrei. Aber das, was eigentlich in der Ankündigung von Jesus am schlimmsten ist, ist, dass die Gemeinde, die Jesusgemeinde, die Allianzgemeinde, am allermeisten bedroht und umkämpft ist von der Macht der Finsternis. Und das geht hinein bis in die innerste Gemeinde, dass einer gegen den anderen steht und dass falsche Propheten kommen und andere geben sich als Christus aus und das Wort Gottes wird verfälscht und es kommt zum totalen Durcheinander und dass Menschen auf alles hereinfallen, was geboten wird und die Gemeinde wird verwirrt und zerstört, ja sogar einer wird den anderen überantworten zur Verfolgung und wird einer den anderen ausliefern. Nun, wenn Jesus solche Ankündigungen macht, muss er ja wissen, dass das Realität ist. Und so ist auch in der Offenbarung, die wir heute Mittag gelesen haben, wo Jesus die Gemeinden einer Generalrevision unterzieht, einer Prüfung, ob sie wirklich noch auf dem rechten Grund stehen, ob sie noch in der ersten Liebe zu Jesus stehen. Wir reden viel, wie wir die Weltprobleme lösen sollen. Liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, es ist das Allerwichtigste für uns Christen, dass wir sagen, wie lösen wir unsere Gemeindenöte in dieser letzten bösen Zeit, in der wir stehen. Und wie können wir alle wache Christen sein und Gemeinde bauen in dieser Zeit? Wir wollen nicht klagen und wir wollen nicht jammern und wir wollen nicht irgendwelche Dinge an die Wand malen. Wir spüren es doch einfach, wie Kirchen leer werden, wie wir mitten leben in einem Volk, das sich abgewandt hat von Jesus. Und da ist mir die Bibel so wunderbar, dass da drin steht auf allen Blättern der Bibel, dass Jesus der heimliche König und Herr ist. Und wer ihm vertraut, erlebt seine Macht. Und wenn der Teufel noch so verrückt tobt und wenn die Widerstände noch so unüberwindlich erscheinen, Jesus wirkt mächtig. Wir erleben das in unseren Arbeiten, Hilfe für Brüder und christliche Fachkräfte. Ich erzähle das sonst immer, wenn wir Zeit haben, wie heute in vielen Kontinenten der Welt ein Aufbruch zu Jesus ist, wie noch nie. Nur in Europa nicht. Ein Aufbruch wie noch nie. Buddhisten, Hindus, Marxisten in China und Muslime. Noch nie sind so viele Muslime Christen geworden wie in diesen Tagen. Und was alle bloß zieht, ist Jesus. Nichts anderes. Die kommen nicht wegen unserer Kirchen und Ordnungen und Lieder und Musik oder irgendwas. Jesus zieht sie. Die Menschheit hat eine große Sehnsucht in ihren unlösbaren Menschheitsproblemen nach Jesus. Da hat ja Jesus gesagt, dass das die schlimmste Sache sein wird in der Endzeit, in der letzten bösen Zeit, dass die Liebe kalt wird. Bei uns Christen, die Liebe erkaltet, die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und in dieser letzten bösen Zeit können wir die Macht von Jesus erleben. So wunderbar. Lesen Sie es doch in der Bibel, wie Jesus Menschen beruft und sich nicht aufhält an allen Widerständen, an aller Macht der Finsternis, sondern sagt, geht hin in die Welt. Ich will mit euch sein, ihr sollt meinen Frieden zu den Menschen bringen, verkündigt das Evangelium, ich will mit euch sein, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ganz wunderbare Zusagen, egal wie eingeschnürt wir sind, wie mutlos, wie verzweifelt, wie schwach, wie kläglich die Gemeinden sind, aus denen wir kommen. Jesus hat noch ganz viel vor und er ruft uns in seinen Dienst. Und wenn wir an die Zukunft denken, die vor uns liegt, dann wollen wir uns nicht aufhalten lassen von allen Schreckensnachrichten, sondern wissen mit einer ganz großen Freude, wir wollen uns gebrauchen lassen, egal was kommt. Wir wollen uns von nichts schrecken lassen. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen. Die Frage ist, ob wir ganz bei Jesus sind. Stehen Sie ganz bei Jesus? Ist alles zwischen Ihnen und ihm geklärt? Und dann kann er Sie gebrauchen. In der letzten Woche kam eine Nachricht, die hat mich ganz tief erschüttert. Auf der Insel Sulawesi sind drei Mädchen, ich glaube im Alter von 8 oder 9 Jahren, von ihren Eltern verabschiedet worden in die Schule in Poso. Und dort haben ein paar Islamisten ihnen aufgelauert und ihnen den Kopf abgeschlagen, weil sie Christen waren. Und das ist ja heute nur eine Nachricht, die man kaum mehr zur Kenntnis nimmt. Auf der Nachbarinsel, der Gewürzinsel Halmahera, sind in den letzten 4 Jahren 10.000 Menschen ums Leben gekommen, aus allein verfolgt, um ihrer Treue zu Jesus willen. Unzählige andere wurden misshandelt, alle Häuser abgebrannt, niedergebrannt. Im Norden Nigerias spielt sich seit Jahren das gleiche Drama ab. Da gibt es Kirchen, die sind in 10 Jahren schon 5-mal angezündet worden. In einer Welt, in der der Hass gegen Jesus triumphiert. Jesus sprach davon, ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen. Sie spüren das vielleicht bei Kollegen im Betrieb. Sie merken das, die jungen Leute in der Schulklasse. Aber Jesus sendet uns in diese Welt. Fest bei Jesus bleiben und Erfahrungen seines Sieges machen. Wissen Sie, dort überall, wo diese Dinge geschehen, das sind gerade die Gebiete, wo jedes Jahr Zehntausende Muslime Jesus-Jünger werden. Das sind die letzten Nachhutgefechte, wo man 9-jährige Schulmädchen den Kopf abschlägt. Auf der Insel Java sind es jedes Jahr Zehntausende Muslime, die Jesus annehmen, in der erfolgreichsten Islamnation der Welt. Obwohl jede einzelne Bekehrung in Asien ein unwahrscheinliches Martyrium bedeutet. Um Jesu willen sind es Menschen, die das wagen. Seien Sie ein Zeuge Jesu in unserer Zeit. Bei uns kostet es ja gar nicht mehr. Und in dieser Zeit wollen wir mutig sein und in diese Welt hineintragen, was Jesus uns getragen hat, Gemeinde zu sein, die sein Zeuge ist, von ihm redet. Und jetzt zeigt hier der Hebräerbrief an diese Gemeinde drei Dinge, die ihm wichtig waren damals. Und ich meine, die Dinge sind heute noch ganz aktuell. In einer Zeit, in der sie Fremdlinge in der Welt waren, Fremde, man hat sie gar nicht akzeptiert, man hat sie gehasst, man hat sie ausgestoßen. Aber der Schreiber des Hebräerbriefs hat Sorge um die Gemeinde. An welchen Punkten? Dass wir fest bei Jesus bleiben, auch in der kalten, zunehmend kalten Welt. Zunehmend kalt, wo die Lieblosigkeit herrscht, wo die Einsamkeit so gelitten wird. Ich war also so viele Jahre in der Stuttgarter Innenstadt, das ist dort zwischen Bobschow und Olga-Eck, wo die großen Hochhäuser stehen, und das hat mich immer erschüttert, wie heute Menschen leben. Die wissen oft, auch wenn sie über Jahre hinweg nebeneinander wohnen, gar nicht, wer die Leute sind, die auf der gleichen Etage leben. Man lebt vermasst zusammen und ist völlig allein. Und darunter leiden die Menschen. Weißt du, Stuttgart hat jetzt auch vielleicht 60% Single-Haushalte, die Einsamkeit, die immer schlimmer wird. Und dann, wenn man unter Menschen steht, in der vollen Straßenbahn, in der Fußgängerzone, man ist allein. Man hat niemanden, mit dem man über seine Probleme reden kann. Und da steht von der brüderlichen Liebe, das ist etwas ganz Wichtiges in der Allianz gewesen, die brüderliche Liebe. Da meinen manche, das sei so ein altertümlicher Ausdruck, brüderlich. Wissen Sie, warum wir Bruder zueinander sagen? Das hat Jesus angefangen. Er hat sich als der große hohe Priester nicht geschämt, uns Brüder zu nennen. Der ewige Gottessohn nennt uns Brüder. Als seine Geschwister kamen und die Mutter Jesu, hat er gesagt, nein, das interessiert mich nicht mehr, meine leibliche Geburt. Die das Wort Gottes hören, das sind meine Schwestern und Brüder, und die den Willen Gottes tun, die im Gehorsam Gottes leben. Die Bruderschaft ist sowas Heiliges. Für mich ein Wort, das ganz wichtig ist. Egal, ob einer zur Brüderversammlung gehört, zur Heilsarmee oder Methodist ist oder Landeskirchler. Wenn er ein Jesusjünger ist, dann ist doch mein Bruder und dann ist das meine Schwester und dann gehören wir zusammen. Und ich beobachte heute, dass die Vereinsamung auch in unseren evangelikalen Kreisen immer größer wird. Früher hat man das nur von den Koreanern gesagt, 3 Koreaner gründen 7 Gemeinden. Also verstehen Sie, jeder macht seinen eigenen Laden auf, jeder Hauskreis wird selbstständige Gemeinde. Vergesst über dem allem nicht die Bruderschaft, das ist etwas ganz Wunderbares. Wenn wir in die Zukunft gehen, wir wollen jetzt nicht über die Katastrophen der Welt reden. Ich will nicht kein Endzeit-Szenario malen. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns die Bruderschaft als eine heilige Pflicht finden und sagen, ich frage nicht, wo kommst du her? Mich interessiert deine Organisation nicht und mich interessiert dein Taufschein nicht. Bist du bei Jesus? Bist du einer, der aus dem Wort lebt? Und ihr jungen Leute, entdeckt das doch. Das sind Alte. Wisst ihr, was ihr bei den Alten könnt? Geht doch hin und sagt, darf ich bei ihnen beichten? Können Sie mir aus der Verstrickung meines Lebens helfen? Sie sind doch Seelsorger, Sie haben Erfahrung. Da leben Menschen, mit denen man leben kann, die verschwiegen sind, Schwestern und Brüder. Habt ihr jemanden, der für euch betet? Habt ihr jemanden? Eine schreckliche Seuche, wenn die Vereinsamung bei uns auch um sich greift, wenn wir nicht mehr den Schatz entdecken der Gemeinschaft. Für uns war das ja vor 26 Jahren der Grund, wie wir mit vielen Missionsleuten, damals Ernst Vatter war ja der Hauptanreger, die Arbeithilfe für Brüder begonnen haben. Und da gibt es natürlich immer viele, die sich lustig machen über unseren Namen, als ob da die Schwestern nicht ernst genommen werden. Nein, wir handeln nach dem Wort, wo Jesus gesprochen hat, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern. Das sind die Jesusleute. Und dass da heute viele in der Welt in ganz großer Not der Verfolgung leben und vergessen sind. Dass wir keine Verbindung haben zur größten evangelischen Kirche in Äthiopien, zur Wort des Lebenskirche, die ungeheuer wächst, eine Bibelkirche, ganz nüchtern, missionarisch. Dass wir die Christen in Nordnigeria vergessen haben, dass da im Golf einzelne Leute leben, da sind so mutige Kerle dabei, die unter ihrem Bett da ihre Bücherkiste haben und dann im Heimlichen da ihre Bücher vertreiben. Und denen können wir helfen, die können wir ermutigen, die können wir stärken. Und wir kriegen so viele Impulse von denen daher. Das ist ein ganz großer Reichtum zu entdecken. So groß ist die Jesusgemeinde in der Welt. Da ist Wachstum, da ist Aufbruch, da geschieht Erweckung, da kriegen wir Anstöße und Impulse. Vergesst doch die herrliche Bruderschaft im Leib Jesu nicht, wo ein Glied leidet, leiden alle mit. In einer Welt der Einsamkeit und der Kälte dürfen wir in der Allianz diese Bruderschaft in Jesus leben. Dann das Zweite, wir sollen festbleiben in einer Zeit der unerfüllten Sehnsüchte. Wir sind ja alle auch getrieben von dieser unerfüllten Lust und suchen alle. Wir Christen sind angesteckt von dieser Sucht, immer mehr und immer weiter und immer mehr empfinden von diesem Wellness-Gedanken. Muss doch auch diese Befriedigung finden. In einer Zeit der ungestillten Sehnsüchte, wo unzählige Menschen um uns her alle Tabus niederbrechen. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Es ist immer so geblieben. Es gibt keine Sünde der Welt, die je einen Menschen befriedigt hat. Und wir erleben, wie auch unter uns Evangelikalen, die Ehen angekränkelt sind, wie Untreue geschieht, wie die klaren Ordnungen verletzt werden, die in der Bibel eindeutig geregelt sind, wie das Leben vor der Ehe ist und wie es in der Ehe aussieht. Und die ungestillte und ungezügelte Begierde reitet unser Leben nicht zur Erfüllung und zur Befriedigung, sondern treibt uns ganz weit weg. Darum ist so wichtig, dass hier das für uns in der Gemeinde so wichtig ist, dass wir aufeinander Acht haben. Wie viele haben ihre Verbindung zu Jesus verloren, weil sie einen Lebensstil gelebt haben, der gegen das Wort Gottes war? Jesus hat so eindeutig gesprochen, wenn Sie es in Markus 4 nochmal nachlesen, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, warum kann der Samen des Wortes Gottes nicht aufgehen? Warum wird das Wort Gottes erstickt? Warum ist die Bibelstunde eingeschlafen? Da nennt Jesus drei Gründe. Die Sorgen um diese Welt, die irdischen Sorgen, der betrügerische Reichtum und die Begierde ersticken das Wort Gottes. Liebe Schwestern und Brüder, es ist die Frage, ob wir innehalten und sagen, ich will mein Leben mit meinen Schwestern und Brüdern wieder in der Gemeinde eindeutig leben. Das Wort Gottes gibt uns verbindliche Auskunft darüber, wie man ein erfülltes und glückliches Leben gibt, wie man das Leben in überfließenden Fülle kriegt. Jesus, der uns all die Gaben mitgegeben hat, will nicht, dass wir unbefriedigt sind. Er gibt Erfüllung in der größten und höchsten Intensität. Und darum ist so wichtig, dass wir diesen Weg gehen. Der Teufel zahlt mit Falschgeld und Jesus sagt, selig seid ihr, wenn ihr es tut, was er uns angeordnet hat in seinem Wort. Der Schrei der Welt, wir kriegen keine Befriedigung, bis hin zum Schlager, I can get no satisfaction, ist die Verzweiflung. Ach, wenn wir es doch wieder so leben würden, dass die anderen sagen, Mensch, guck mal bei den Christen, welche Freude da herrscht. Die reden auch nicht dauernd vom Geld, das ist nicht die wichtigste Sache. Mich ärgert das oft, wenn man so tut, als ob das Kindergeld das Wichtigste wäre zum Kinderkriegen. Nein, leben wir Christen wieder das, was uns Gott als Gaben schenkt. So fröhlich, so anspruchslos, so selbstverständlich, dass die Welt sagt, Mensch, bei denen ist die Lebensfreude da, die haben's Leben. Ansteckend und fröhlich, oder treibt uns die Geldgier, genauso wie die anderen Menschen, obwohl wir doch so viel haben. Und noch das Letzte, fest bei Jesus bleiben. Das wird mir für die Zukunft, auch für die nächsten Jahre wichtig, ganz egal, was an Katastrophen passiert, da hat uns Jesus so viel Verheißungen gegeben. wunderbar, tobe Welt und springe, ich stehe hier und singe in gar sicherer Ruhe. Das sind die äußeren Katastrophen, die kommen. Eine ganze Reihe Mitarbeiter im Kaschmirtal in diesen Tagen, als das schwere Erdbeben kam, und da ist eine Klinik, die wir von Hilfe Brüder aufgebaut haben, mit einem pakistanischen evangelischen Arzt, Dr. Harun. Haus ist sehr zerstört, die Klinik und alles. Und wenn man das da draußen sieht, wie die Leute in der Katastrophe, obwohl sie selbst betroffen waren, die Dr. Christine Repsch, die Tochter von Bernhard Repsch ist da und noch einige Coworkers, und wie die angefangen haben, dort zu helfen, in weil sie einen festen Halt bei Jesus haben. Die Katastrophen können Jesus Leute nicht erschrecken, wenn sie geborgen sind in Zeiten Ewigkeit. Aber das Schlimme ist, dass die Gemeinde zerstört werden kann. Was ist denn noch eine Gefährdung? Dass wir festbleiben, das ist so wichtig, in einer Zeit widersprechender Meinungsvielfalt, Pluralismus, wo der eine dies sagt und der andere das. Und der eine sagt, ja, das hat man früher zwar geglaubt, aber heute kann man seine eigene Ansicht haben, was man von Jesus hält und wie das mit der Bibel ist und mit dem Wort Gottes und mit der Ehe und mit den Ordnungen. Ein kunterbuntes Durcheinander. Wie ist denn das in einer Meinungsvielfalt? Wer hat denn eigentlich recht? Viele sagen, keiner hat recht, jeder hat ein bisschen was von der Wahrheit, keiner weiß genau. Es gibt ja gar keine richtige Wahrheit, jeder hat so ein Stückchen von der Wahrheit erst zusammengesetzt, gibt es den Kuchen, vielleicht ist das so ein Stück in der demokratischen Meinungsvielfalt. Nein, liebe Schwestern und Brüder, für uns ist wichtig in der evangelischen Allianz, dass wir einen ganz klaren Kurs wissen und auch den ratlosen Menschen um uns her sagen können, dass wir sagen, es gibt kein anderes Heil in der Welt, nur allein der Name Jesus. Und es gibt keinen anderen Weg, wie man selig werden kann. Und in der ganzen Bibel steht von keiner Hintertür, durch die man auch noch gerettet werden kann. Wo steht von der Hintertür, wo man, wenn man Jesus abgelehnt hat, doch noch selig wird? Es steht das Erschütternde da, dass man verloren gehen kann. Und darum ist das uns eine Leidenschaft, klar zu sagen, was Not ist heute, Menschen anzubieten und zu sagen, Gott sucht dich in seiner Liebe, du kannst Jesus finden. Wenn Sie zum Bahnhof gehen und dort gucken in der Abfahrtstabelle, wann geht der Zug, und Sie machen sich fertig, ich will 5 Minuten vorher da sein, und dann sagt Ihnen der Mann mit dem Rotkäppchen, der Zug ist schon abgefahren, es war ein Druckfehler in der Tabelle. Da regen Sie sich mit Recht auf. Das muss stimmen. Und wenn Sie den Straßenschild, wo Sie wohnen, ummontieren und schreiben da plötzlich statt Frauenweg, schreiben Sie Kaiserallee hin, und dann kommt der Notarzt und will helfen im Einsatz, und dann kommt er ganz durcheinander. Es muss eindeutig sein in unserer Welt. Wie viel mehr, wenn es um unser ewiges Heil geht. Es geht um eindeutige Klarheit und Wahrheit. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der evangelischen Allianz eine klare Botschaft haben. Wie kriege ich die denn? Jesus, der sagt, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Das hat er versprochen. Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Was heißt es, aus der Wahrheit sein? Der selber der Wahrheit, die Wahrheit entdeckt. Was ist denn die Wahrheit? Dass ich ein ganz kleiner, sterblicher Mensch bin, mit meinem Leben gar nichts tun kann, vom Tod bedroht. Und das Einzige, was mich löst, Jesus, der mich herausholt aus der Sünde, neues Leben in mir beginnt. Wir hatten neulich eine Tagung mit jungen Leuten und ich musste die Bibelarbeit halten. Da war es erschütternd, als wir auf das Thema gekommen sind, da sagten ganz viele junge Leute, ich möchte heute wortlos Zeugnis von Jesus geben. Das kann man nicht. Wortlos. Ja, ich möchte das vorleben. Ich sage, wie willst du es vorleben? Das wollen die Humanisten auch. Die wollen ein perfektes Leben führen und die Muslims wollen es tun und die Buddhisten wollen alle perfekt sein. Wo ist denn endlich einer, der sagt, und ich scheitere täglich an meinem guten Willen und ich schaffe all das, was ich nicht. Ich wäre doch gern lieber Vater gewesen, meinen Töchtern. Ich wäre doch gern perfekter Ehemann, ich bin's doch nicht. Ich lebe von der Vergebung Jesu, auch als Christ. Wenn Jesus nicht täglich mir die Sünden vergeben würde, wäre ich ein verlorener Mensch. Und das wollen wir doch den anderen sagen, es ist doch befreiend, dass ich sagen kann, wir sind gar nicht perfekt, sondern wir haben einen ganz wunderbaren Heiland. Das ist die Wahrheit, dass er allein rettet, niemand sonst. Und dann steht doch da, gedenkt an die Lehrer, die euch das Wort gesagt haben. Auch das wird heute so vergessen. Wir stehen ja heute auch in einer ganz langen Kette. Die Geschichte wird oft vergessen. Da waren Johann Sebastian Bach, da waren Paul Gerhardt. Da waren Leute, da waren Ludwig Hofacker und Philipp Friedrich Hiller. Und da waren Leute, die haben das doch erlebt in schwieriger Zeit. Du stehst doch in einer langen Kette. Das beschreibt der Hebräerbrief so schön. In einer langen Kette von Zeugen, die uns vorangegangen sind. Und wir tragen die Fackel weiter. Bleib du da drin in diesem reichen Erbe, das dir die anderen vorgelegt haben. Und du darfst das Wort Gottes weitertragen. Das Evangelium. Und da wollen wir gar nicht drüber streiten, sondern das haben andere in schwierigen Zeiten entdeckt. Sein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Was haben mir das Menschen erzählt, die in China 23 Jahre im Straflager waren? Wenn ich nicht die Verheißungen Gottes in meinem Kopf gehabt hätte, wäre vergangen im Elend. Sie erleben es doch, wenn sie zu Sterbenden kommen, die keinen Frieden finden. Und sie sagen nur ein Jesuswort und plötzlich, welche Kraft da ausgeht. Wenn sie am offenen Grab stehen und sie predigen von Jesus, dem Auferstandenen, der Hoffnung und Zuversicht gibt. Lassen Sie mich schließen, was so wichtig ist im Blick auf die Zukunft, dass wir ganz fest bei Jesus sind. Da war, ja, jetzt nehme ich mal gerade aus der Vergangenheit, da war ein junger Theologiestudent, das war damals schon so, der hat nach kurzer Zeit gemerkt, wie da eigentlich nur frivole Kritik an der Bibel geherrscht hat. Damals, das ist schon 150 Jahre her, und dieser junge Philipp Spitta hat einen Freund gehabt, das war der Heinrich Heine, der ja ein Oberster der Spötter und Lästerer gegen den christlichen Glauben war. Aber dieser junge Student hat in Göttingen ein Buch in die Hand bekommen, von der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Was heißt das? Wenn ich einmal in mein Leben hineinschaue, da ist die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Mein trotziges, böses Herz. Ich kann gar nicht das leben, was ich da und behaupte. Ich bin ein gescheiterter Mensch. Und er hat Jesus aufgenommen, wurde ein wunderbarer Seelsorger in einem Zuchthaus, hat unzählige Menschen führen dürfen zum Glauben an Jesus. Der hat ein Lied uns hinterlassen. Und das gilt für die Allianz in Heilbronn für die nächsten 100 Jahre, dass sie einen ganz großen Segensdienst tun kann. Und Sie alle mit in dem Ort, wo Sie sind, bei dir, Jesus, will ich bleiben, stets in deinem Dienste sein. Nichts soll mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben. Amen.